Kapitel 2 Lebensressource Wissensbildung Solo ein Auslaufmodell Wissen, Rationalität oder Intelligenz? Die Begrifflichkeiten verschwimmen. Der Intelligenzquotient dient als Allheilmittel zur Bestimmung des Bildungsniveaus. Er drückt aus, wie gut ein Mensch im Verhältnis zu seiner Altersgruppe bestimmte Aufgaben lösen kann, indem er das Intelligenzalter durch das Lebensalter dividiert. Die Fragen, die gelöst werden müssen, sind von logischer, mathematischer oder allgemeiner Natur und werden an das Lebensalter des Probanden angepasst. Der Intelligenzquotient dient heute als wesentliches Merkmal für den Bildungsstand eines Menschen, allerdings isoliert auf die kognitiven Fähigkeiten und das Wissen. Ein perfides Beispiel wird doch hier der Bildungsstand mit der Intelligenz gleichgesetzt. Wissensbildung ist vermeintlich die trivialste aller Bildungsdimensionen, weil sie bereits fest in unserem Ideal verankert ist. Zweifelsfrei ist sie wichtig. Das Wissen über uns, unsere Herkunft, unsere Geschichte, über Daten und Fakten ist für unsere Entwicklung von großer Bedeutung. Wissensbildung ist im Grunde die Bildung des Kopfes. Dazu zählt die Ressource zu denken, das Erkennen von Zusammenhängen und die Ausbildung von analytischen Fähigkeiten. Wissensbildung wird uns allen von Anfang an intensiv vermittelt. Es gibt dazu Lehrpläne, die inzwischen irreführenderweise Bildungspläne heißen. Dabei geht es darum, was wann gelehrt werden muss. Nicht mehr und nicht weniger. Sie sind quasi das Grundlagendokument zur Wissensvermittlung, die Must-Knows unserer Gesellschaft im Bildungskanon. Neben Meta-Aufgaben wie Demokratiebildung oder Persönlichkeitsbildung, die der Unterricht verfolgen soll, werden auch sehr konkrete Lernziele vorgegeben. So sollten die Lernenden Wörter in Wortfeldern und Familien einordnen und gemäß ihren Bedeutungen einsetzen können. Das heißt konkret, dass Sie die im Bereich der Rezeption gelernten Wortarten Verb, Nomen, Artikel, Pronomen, Adjektiv, Konjunktion und Adverb richtig reproduzieren müssen. Beispiele sind dem Bildungsplan 2019 von Nordrhein-Westfalen entnommen. Aber mal ehrlich, was genau bringt es uns zu wissen, dass sich ein Adverb im Gegensatz zu einem Adjektiv auf ein Verb, ein Adjektiv oder ein anderes Adverb bezieht, statt auf Nomen wie das Adjektive tun. Wir benutzen diese Wörter einfach. Und zwar sehr häufig richtig. Zugegeben, die Sprache ist das wichtigste Kommunikationsmittel zwischen Menschen. Doch um Sender-Empfänger-Probleme zu lösen, ist nicht das Verständnis über die Struktur der Sprache vordergründig nötig, sondern vor allem das Verständnis über die unterschiedlichen Ebenen der Kommunikation. Denn Kommunikation ist stark abhängig von der jeweiligen Kultur. Während es Kulturen gibt, in denen die Sprache explizit das Gemeinte ausdrückt, gibt es andere, die viele Botschaften implizit senden. Bei kommunikativen Interaktionen interkultureller Natur zeigen sich diese Besonderheiten. Der Anthropologe Edward T. Hall hat in seinem 1976 erschienenen Buch Beyond Culture den Unterschied zwischen starkem Kontextbezug und schwachem Kontextbezug in Kulturen beschrieben. Die deutsche Sprache wird mit schwachem Kontextbezug benutzt. Dies bedeutet nichts anderes, als dass Deutsche expliziter ausdrücken, was sie sagen wollen. In südeuropäischen Ländern, in China oder Japan ist der Kontextbezug dagegen stark. Die Dinge werden häufig nicht direkt beim Namen genannt. Schaut man sich allein dieses Phänomen an, dann erscheint eine Investition in das Wissen der unterschiedlichen Wortarten zwar nicht zwangsläufig unnütz, doch vor dem Hintergrund der stärkeren interkulturellen Verflechtungen ist es zielführender, sich weniger auf die eigene Art der Kommunikation zu fokussieren und stattdessen andere Kommunikationsarten zu studieren. Denn die deutsche Sprache steht nicht alleine da, sondern immer in Bezug zu anderen Sprachen und Kulturen. Analog ist das Erlernen von Fremdsprachen nicht mit dem Schwerpunkt auf die richtige Grammatik der beste Weg, sondern die Kommunikation, die Sprechen und Verstehen auf interkultureller Ebene adressiert. Dies ist nur eines von zahllosen Beispielen, in denen Lehrpläne, weil sie historisch gewachsen sind und nicht angepasst wurden, nicht die notwendigen realen Kompetenzen in den Blick nehmen. Vielmehr hat man das Gefühl, dass Lehrpläne vor dem Hintergrund entwickelt werden, die Schulzeit möglichst lückenlos zu füllen, mit was auch immer. Doch was ist die Alternative? Vernetztes Wissen bringt Verständnis. Wir brauchen also ein Instrument, um zu hinterfragen, welche Inhalte oder Kompetenzen wir den Schülern vermitteln. Natürlich sollten wir dabei nicht vergessen, dass Schule nicht ein Zwang ist, der über Generationen übernommen wurde, sondern dass ein staatliches Bildungssystem eine der wichtigsten Errungenschaften der menschlichen Zivilisation ist. Denn Bildung ist ein Grundfundament für Freiheit und Demokratie. Sie darf eben nur kein Selbstzweck werden und dem Ressourceneinsatz von Gemeinschaft, Lernenden und Lehrenden sollten wir in Zukunft mehr Aufmerksamkeit schenken. Es bringt nämlich nichts, die vermeintlich kostenlose Zeit von Lernenden nur zu füllen, sondern sie sollte möglichst sinnvoll genutzt werden. Ja, auch unser Blick auf die Lernenden sollte immer vor dem Hintergrund der Opportunitätskosten gesehen werden. Schulzeit sollte demnach auch vor dem Hintergrund der investierten Ressourcen Zeit und Geld sinnvoll gestaltet werden. Statt in der 8. Stunde nur noch auf der Schulbank die Zeit abzusitzen, könnten die Schülerinnen ihren eigenen Leidenschaften nachgehen und sich in den Feldern weiterentwickeln, die ihren eigenen Neigungen entsprechen. Die Veränderung unserer altehrwürdigen Wissensbildung ist übrigens kein Sakrileg. Sie hat in den vergangenen Jahren durch die ständige und kostenlose Verfügbarkeit von Wissen im Internet bereits begonnen und massiv in unseren Bildungskanon eingegriffen. Während noch vor wenigen Jahrzehnten die Fähigkeit, auswendig zu lernen, wichtig war, um sich Dinge zu merken, ist heute nahezu überall und ständig fast jede erdenkliche Information kostenlos verfügbar. Das entscheidende Wissen ist die Frage danach, wo entsprechende Informationen abrufbar sind. Dadurch unterscheiden sich Menschen, die viel wissen, von denen, die weniger wissen, nicht mehr durch die Verfügbarkeit von Daten und Fakten, sondern durch die Identifikation der relevanten Informationsquellen und die richtige Interpretation der Zusammenhänge. Das Problem? Maschinen können das inzwischen auch. In Zukunft werden sie uns Menschen sogar deutlich überlegen sein, denn wenn unser Speicher erschöpft ist, kann die Maschine durch die technologischen Innovationen ständig verbessert und erweitert werden. Und auch im Erkennen von Korrelationen werden Maschinen den Menschen langfristig in nahezu allen Disziplinen ablösen. Schon heute greift die Wissenschaft auf Statistikprogramme zurück, die per Knopfdruck die komplexen Zusammenhänge offenlegen. Dem Menschen bleibt dann die Interpretation, ob die Korrelationen auch in kausalem Zusammenhang stehen. Ein typisches Beispiel für diese Entwicklung ist das Thema künstliche Intelligenz. Neuronale Netze und selbstlernende Algorithmen werden schon innerhalb der nächsten Jahre in der Lage sein, komplexe, regelbasierte Probleme besser lösen zu können als wir Menschen. Unser Bildungsideal sollte sich also schnellstmöglich von der Limitation auf das reine Wissen lösen, denn das machen bald andere Systeme. Wissensbildung muss sich in Zukunft noch viel stärker darauf ausrichten, kausale Zusammenhänge zu verstehen und zu deuten. Gleichzeitig darf sie nicht nur auf die Verfügbarkeit von Wissensbausteinen limitiert sein. Im Gegenteil, sie ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Charakters, wenn es um die Fähigkeit des selbstständigen und freien Denkens geht. Oder mit den Worten von René Descartes gesprochen, cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Unser schulischer Bildungskanon ist stark auf die Wissensbildung limitiert. Das ist insofern berechtigt, da das Wissen und die Kompetenz zu denken wichtige Bestandteile der Entwicklung des menschlichen Charakters sind. Doch die Fokussierung auf die Wissensbildung ist enorm. Stellen wir uns sämtliche Lebensressourcen auf einer Skala von 0 bis 100 vor, so nimmt die Wissensbildung sicherlich 80 bis 90 Punkte ein. Sie ist also die zentralste Dimension. Der Hintergrund ist die gelernte Erfahrung, dass Wissen zu höherem Einkommen führt. Denn akademische Berufe sind sehr häufig die mit dem größten monetären Nutzen für den Homo economicus. Kurz, wer über die regulären Kanäle Wissen anhäuft, wird finanziell belohnt. Man kann also vereinfacht sagen, dass unser heutiges Bildungsideal quasi identisch mit der Lebensressource Wissen ist. Genau das ist die Ursache für die aktuell vorherrschende Steuerung von Gesellschaft und Politik durch Wissen. Ein Blick in den Deutschen Bundestag der 19. Legislaturperiode zeigt, wo der Fehler im System liegt. Von 709 Abgeordneten sind mit abnehmender Quantität folgende Ausbildungsgruppen vertreten: 152 Juristinnen, 115 Wirtschaftswissenschaftlerinnen, 61 Politikwissenschaftlerinnen, 35 Lehrerinnen, 29 Naturwissenschaftlerinnen, 25 Ingenieurinnen, 25 Soziologinnen, 14 Medizinerinnen und 10 Polizistinnen. Von wenigen Exoten wie einem Winzer und einem Schauspieler abgesehen, sind fast ausnahmslos Akademikerinnen mit hoher Wissensbildung im Deutschen Bundestag vertreten. Die Dominanz der Wissensbildung zeigt sich also auch in Deutschlands höchsten politischen Gremien. Verrückt, oder? Wo sind denn die Volksvertreterinnen der Handwerkszunft und die Gesundheitsberufe? Erinnern wir uns noch einmal an den Vorwurf von Hannah Arendt an Adolf Eichmann, dem sie die Fähigkeit des Denkens aberkannte. Eichmann mag nach damaligen Verhältnissen eine vernünftige Schulbildung erfahren haben und war dennoch in der Einschätzung Arendts nicht in der Lage, selbstständig zu denken. Offenbar muss es also über das reine Wissen hinaus Dimensionen geben, die das freie Denken ermöglichen. Sie wurden in den vergangenen Jahrzehnten definitiv vernachlässigt und es wird Zeit, sie neben der Wissensbildung wieder in die Waagschale zu werfen. Denn Balance entsteht nur durch ein ausgewogenes Verhältnis von Wissensbildung, Fertigkeitsbildung, Herzensbildung und Haltungsbildung.